Buchcasting. Katrin und Dirk lesen gerne und viel. Gefällt ihnen alles, was sie lesen? Oh Gott, nein. Sie mögen keine Logikfehler, Katrin hasst endlose Ermittlungen und bei Unachtsamkeiten in der Waffenhandhabung geht Dirk an die Decke. Und genau aus diesem Grund gibt es Buchcasting. Hier erfährst du genau, was den beiden in den Büchern gefällt und natürlich, was nicht. Bis ins Detail. Von Feedback bis zum Self-Publisher, jeder bekommt Lob oder sein Fett weg. Offen und ehrlich, das ist Buchcasting.
Einen schönen guten Tag wünsche ich euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es das 25. Buchcasting. Ist ja schon ein kleines Jubiläum, yeah!
Yeah.
Und dazu ist das 15. Mal mit der Solinger Thriller-Autorin Katrin Höfeld. Stolze Zahl. Hallo Katrin.
Hallo Dirk, wirklich eine stolze Zahl.
Und ich bin Dirk Osigus. Ich töte gern Menschen in Wuppertal und schreibe darüber. Das mag jetzt gruselig klingen, aber genau das wollen wir heute tun. Uns gruseln. Und was haben wir uns dafür ausgesucht?
Mitternachtsmemoiren von G.S. Foster.
Genau. G.S. Foster ist einer von drei Autoren-Amigos. Und die Jungs sind wirklich, wirklich cool. Kennst du die schon, Katrin?
Nein, ich glaube nur beim Interview oder so. Oder irgendwo bei YouTube, glaube ich, habe ich einen von denen mal gesehen, genau.
Aber das wirst du noch. Als Self-Publisher kommst du da nicht dran vorbei. Und da willst du auch gar nicht dran vorbeikommen. Weil Stefan Barth, André Milewski und eben Sebastian G.S. Foster, auf die freue ich mich auf jeder Messe. Das ist jedes Mal ein Highlight, die zu treffen. Und richtig, richtig gut. Und die haben auch von vorne bis hinten Ahnung. Die sind schon lange dabei. Alles drei Self-Publisher und reine Marketing-Profis. Von Herrn Foster gibt es ja auch die Penny Archer-Bücher mit mittlerweile 8 erschienenen Titeln. Das 9. kommt im Oktober. Aber wir haben uns für die Mitternachtsmemoiren entschieden. Das soll ja ein Horror-Thriller sein. Hast du dich gegruselt?
Teilweise schon, ja.
Ehrlich?
Wow, hast du dich nicht gegruselt? Nee. Was?
Grusel ist an mir vorbeigegangen. Aber ich habe ja schon kennengelernt, dass die Vorstellungen zwischen uns beiden in Bezug auf Horror etwas auseinandergehen.
Etwas weit auseinander.
Meine Horrorzeit hat ja mit Stephen King S. und Sie, Shining, Der Friedhof der Kuscheltiere angefangen. Da habe ich mich damals tatsächlich gegruselt, aber da war ich wahrscheinlich aus 18, 19. Und dann kam ja noch Freddy Krueger, Freitag der 13.
Was so schlecht war.
Nee, oder der Mann mit der Eishockeymaske, Michael Myers im Halloween. Ja, das war damals, haben wir vom Fernseher gesehen, die hoch und runter angeguckt. Das war Grusel. Das war auch Mitte der 90er.
Ich habe das auch geguckt, so ist das nicht.
Ach, im Ernst?
Ja.
Vielleicht sollst du mal darüber reden.
Aber ich fand den nicht so gut. Also ich habe mich gegruselt, ja, aber ich fand einfach die Filme so schlecht.
Warum magst du Horror?
Ich glaube, ich mag ja nur Horror, der übernatürlich ist.
Wie, was ist denn unternatürlicher Horror?
Freddy Krueger, Michael Myers.
Nee, das
Freddy
ist
Krueger vielleicht noch nicht, war der war das, wäre das der mit dem Traum?
Nee, weiß ich jetzt nicht, mit dem Traum.
Okay, aber also Leute wie Michael Myers, die ja eigentlich normale Menschen sind und Leute abschlachten.
Die geile Eishockeymaske,
ist für mich ein Splatter-Film. Das ist für mich Splatter.
Splatter ist das Kettensägenmonster, aber.
Das ist ungefähr das Gleiche. Und Horror ist für mich alles, was übernatürlich ist. Also Geister, Wesen.
Okay. Also für mich ist Horror ganz einfach. Ich muss Schiss kriegen. Und das habe ich bei den Mitternachtsmemoiren auf keinen Fall bekommen. Aber einmal hat Schiss kriegen gut geklappt. Eine kleine Reminiszenz an meine Jugend. Da war ich, glaube ich, 13 oder 14. Also um die 80er Jahre im letzten Jahrhundert. Mal 40 Jahre her. Da haben wir uns mit einer Gruppe von 6 oder 7, damals ja Kindern, getroffen und wollten die Toten Augen von London sehen.
Was ist das denn?
Ist ein Film von, also ein Uraltfilm von Edgar Wallace in Schwarz-Weiß mit Hans-Joachim Fuchsberger. Damals war der der Held. Und da gibt es eine Szene, die wird mir mein ganzes Leben, werde ich die nicht vergessen, mit der werde ich noch in den Sarg springen. Die hat sich so eingebrannt, das war Horror. Heute lache ich da natürlich drüber.
Was ist das für eine Szene gewesen?
Die will ich ja gerade beschreiben.
Achso, ich wollte gerade sagen.
Ein großer, schwerer, blinder Typ. Also, der sieht auch aus, als wenn er nicht weiß, was er tut, jeden umlegt. Der wabert so durch so einen Raum. Und dann soll er ein Licht ausmachen. Und was macht er nicht? Den Lichtschalter macht. Der nimmt seine eklige, schmierige Hand und geht zur Glühbirne und drückt die kaputt. Wir haben alle da gesessen. Wir haben den Film nicht weitergeguckt an dem Tag. Das war wirklich für mich damals Horror. Damals habe ich auch Schiss gehabt.
Und das klingt auch eher nach Horror als dein Michael Myers.
Ja, das war subtiler Horror, der war vollkommen krass, weil damit hast du nicht gerechnet. Und das finde ich, wenn du schon Horror hast, dann willst du den nicht vorher erwarten. Michael Myers hat natürlich gewusst, was passiert.
Möchtest du noch hören, was meine ersten Horrorerfahrungen sind, die ich nie wieder vergesse?
Ja.
Das ist einmal, Der Fluch, The Grudge, hatte ich dir empfohlen, fandst du scheiße.
So will ich das nicht sehen. Ich habe noch erst 20 Minuten geguckt, aber
Ach
ich habe mich noch
so.
nicht einmal gegruselt.
Oder The Ring mit dem kleinen schwarzen Mädchen. Also, das ist für mich absolut Horror. Aber bei Der Fluch habe ich wirklich Angst gehabt, hinterher alleine unter den Tisch zu gucken, weil ich dachte, da sitzt irgendwas und miaut mich an. Und Shutter hieß der andere, aber nur der, ich glaube, japanische war das. Da saß so eine schwarze mit blutigen Augen, als die Dame in den Rückspiegel geguckt hat, oder der Mann, auf der Kofferraumklappe und hat so ganz komisch da rumgesessen und gewackelt. Und das hat mich 4 Tage und Nächte verfolgt. Ich konnte nicht schlafen. Und jedes Mal habe ich gedacht, sie sitzt bei mir am Bett. Ja.
Ach, okay, da hätte ich auch Schiss bekommen. Was ist denn deine erste Assoziation mit dem Buch gewesen, Mitternachtsmemoiren? Wie gefällt dir das Cover?
Ich finde das Cover sehr einfach, muss ich sagen.
Beschreib's mal.
Im Vordergrund, mal abgesehen jetzt von dem Titel Mitternachtsmemoiren, ist eine Hand, die von irgendwo heraussticht, eine Bibliothek im
Die hast du
Hintergrund.
direkt gesehen, die habe ich erst beim
Ja.
Nachgucken. Ich denke, hey, da sind ja Bücher im Hintergrund.
Echt, das
Ist
hast du
mir
noch
gar
nicht
nicht
gesehen?
aufgefallen.
Doch.
Aber
Und
bis heute
halt.
Morgen nicht.
Und weiß nicht, ist das ein Geist? War das ein
Ich
Geisterstein? Ein
vermute mal,
Geist,
es
ne?
so ein Kennwahrgeist.
Vielleicht, ja. Also ich fand die Hand, fand ich eigentlich nicht so gut an sich vom Cover her, als ich das Cover schon mal zwischendurch gesehen hatte, bevor wir uns das ausgesucht
Ja.
hatten. Hätte ich es mir deswegen nicht gekauft, muss ich
Die hat
sagen.
ja auch mit dem Buch nichts zu tun,
Doch, hat
eigentlich.
sie.
Ach.
Nämlich bei dem, wo ich mich gegruselt hatte.
Da habe ich ein anderes Buch gelesen als du. Ich habe die halt nicht gesehen.
Deswegen fand ich es im Nachhinein, wenn ich dann nochmal drüber nachgedacht habe, gar nicht schlecht.
Okay.
Was sagst du denn?
Ich würde sagen, das impliziert einen Roman, der in den Horrorbereich geht. Ja. Insofern ist das Cover da sicherlich gut gemacht für diese hohlen, leeren Augen von diesem Gespenst, was das wahrscheinlich sein soll. Ja. Und im Nachhinein die Hand. Für mich gehört die da nicht rein. Das hätte auch ohne Hand funktioniert. Wenn du diesen Geist, den Kopf größer gezogen hättest, hätte das wahrscheinlich so hingehauen.
Ich glaube, das hätte nicht ausgesehen.
Meinst du nicht?
Nein,
Okay.
da hätte was gefehlt. Aber im Nachhinein wirklich passen alle drei Komponenten, also die Hand, der Geist und die Bibliothek, wie Arsch auf einmal.
Mitternachtsmemoir.
Da steht noch irgendwas drunter. Was steht da drunter? Ich sehe das
Das
gerade
ist ein
nicht.
Spruch, den finde ich gut. Das Tagebuch eines Serienkillers. So Untertitel, den man tatsächlich so nicht erkennen kann. Und es steht aber nur Thriller drauf und nicht Horror-Thriller. Wobei in dem Klappentext steht dann, glaube ich, Horror-Thriller. Wir haben ja beide das Buch als E-Book gelesen, haben also keinen Klappentext hinten drauf. Ob der jetzt mit der Amazon-Beschreibung gleich ist, weiß ich nicht.
Weiß ich jetzt auch nicht.
Ich lese sie mal vor. Moderner Psychothriller trifft klassischen Horror. Das Tagebuch eines Serienkillers. Verschollen in der Ruine einer alten Bibliothek. Die Geister seiner Opfer rufen dich. Kaum aus der Haft entlassen, trifft Ex-Sträfling Jericho Bender einen neuen Job als Wachmann an. Er soll nachts die Ruine einer verlassenen Bibliothek bewachen, in der vor Jahren ein fürchterliches Feuer gewütet hat. Eine vermeintlich simple Aufgabe, die Jericho jedoch bald an den Rand des Wahnsinns treibt. Nacht für Nacht wird er in dem alten Gemäuer Zeuge unerklärlicher Phänomene. Was er anfangs noch als Hirngespinst tut, verknüpft er bald mit der düsteren Geschichte der Bibliothek, die einst einem geisteskranken Kindermörder als Versteck diente. Dieser hat seine Taten in einem alten Tagebuch niedergeschrieben, den Mitternachtsmemoir. Als Jericho sie findet, wird die blutige Vergangenheit des Midnight Maniac zu seiner düsteren Gegenwart. Ich finde ihn gut.
Ich finde den auch gut. Allein der erste Satz, klassischer Psycho-Thriller
Ja.
trifft Horror, finde ich ja. Allein weil ja mein zweites Buch das gleiche, also Horror-Thriller irgendwie ist, finde ich das gut. Ist ja irgendwie so eine neue Sparte eigentlich, ne? Man weiß ja nie, wo man Horror und Thriller irgendwie einordnen soll.
Ja.
Weil du hast entweder nur Horror oder Thriller. Aber vieles ist ja wirklich ein Psycho-Horror oder ein Thriller-Horror oder.
Ja,
Und
ist
ich
richtig.
denke, das hat er ganz gut gemacht mit dem Klappentext, das einzuordnen.
Also im Nachhinein finde ich, dass der Klappentext zu sehr auf das Tagebuch anspielt. Darum geht es ja erst, als Kim später auftaucht und dann ist ja ein Drittel des Buches schon vorbei. Dann geht es erst um das Tagebuch. Aber das ist jetzt nur absolute
Also
Kleinigkeit.
ich hätte es mir gekauft,
Das Buch,
aufgrund
das
des
Tagebuch,
Klappen.
oder?
Das Buch aufgrund des Klappentexts hätte ich mir gekauft, habe aber ein bisschen was anderes erwartet.
Tatsächlich.
Ja.
Ehrlich gesagt kann ich ja gar nicht sagen, was ich erwartet habe. Ich wollte mich eigentlich gruseln. Da ist mir der Inhalt egal. Das Tagebuch hat für mich auch eigentlich eher, obwohl es natürlich das letzte Drittel des Buches beherrscht, nur eine Randrolle gespielt. Weil ich fand das Zusammenspiel zwischen Kim, da kommen wir noch drauf, wer das ist, und Jericho, das fand ich viel interessanter. Dass die, wie die gesucht haben, das gefunden haben. Und hättest du das Buch denn gelesen, wenn ich es nicht vorgeschlagen hätte, von dir aus?
Ich habe ja schon mal bei ihm eins gesehen, da habe ich auch drunter kommentiert, auch das würde mich interessieren. Und er so, ja, das wird dir bestimmt gefallen. Also, weil ich irgendwas geschrieben habe mit Horror, ich weiß nicht mehr. Und ich habe auch schon die ganze Zeit überlegt, jetzt nicht bei dem, bei einem,
Also Penny Archer, ja.
ich weiß gar nicht, was das war. Der Geist eines Psychopathen, kann
Ja,
das
ich
sein?
glaube, das ist Penny Archer.
Mich hat da ein bisschen abgeschreckt, dass es eine Reihe ist.
Ja, 8 Stück.
Ja, und nee. Also ich möchte, wenn ein abgeschlossenes, gerne lesen. Und ja, da kam mir dann die Mitternachtsmemoiren relativ gut dazu geflogen. Und von daher hätte ich es wahrscheinlich auch so irgendwann mal stand schon mehr oder weniger auf meiner Liste.
Okay, also kurz gesagt, geht es in den Mitternachtsmemoiren um den erwähnten Jericho Bender, einen ehemaligen NFL-Footballspieler, der im Knast war und nach der Entlassung einen neuen Job braucht. Sein Bewährungshelfer verschafft ihm einen Job als Nachtwächter bei dieser alten verfallenen Bibliothek in Cravenville. Den Namen finde ich total klasse von der Stadt. Cravenville.
Klingt schon nach Horror.
Genau, klingt schon nach Horror. Sie ist ja nicht weit weg von Chicago. Und die Bibliothek soll abgerissen werden. Und er soll den Wachmann ablösen, der den Kaffee voll auf hat. Der ist seit Ewigkeiten dabei, das Ding zu bewachen und hat Tag ein, Tag aus keine guten Erfahrungen mit der Bibliothek gemacht und ist froh, dass er weg kann. Nein, der ist ja höchstens noch 5 Minuten da. Der sagt ihm, hallo, gibt ihm Schlüssel, setzt ihn ins Auto und haut ab. Also kühn. Und Jericho hat seine erste Nacht und da spielen direkt ein paar Kinder einen Streich. Da ist er direkt mittendrin. Und dann taucht diese gute Kim auf. So nach einem Drittel des Buches. Sie überredet ihn dazu, das Tagebuch des Serienkillers zu suchen. Und der soll ja früher in der Bibliothek sein Unwesen getrieben haben. Und da Jericho in Geldnot ist und 100.000 Schlappen dafür kriegen soll, sagt er mal eben zu. Sie finden das Buch und dann geht das Drama los. Und das Drama ist ordentlich. Der arme Jericho muss leiden und erlebt etwas, womit er überhaupt nicht gerechnet hat. Und was sagst du? Wie hast du es denn bewertet überhaupt, das Buch?
Mit 5 Sterne.
Oh, Katrin hat mehr gegeben als ich. Ich habe nur 4 gegeben. Warum?
Weil es alles richtig gemacht hat. Eigentlich, was es soll. Auch wenn mir manches nicht unbedingt gefallen haben. Aber es war auf jeden Fall richtig, was der G.S. Foster da gemacht hat. Also ich kann das erst beschreiben, wenn wir die Spoilerwarnung, glaube ich, rausgegeben haben.
Also für mich war es ein guter Thriller. Aber eben kein Horror-Thriller. Horror habe ich da nicht gespürt und auch nicht gesehen und auch nicht gelesen. Aber das ist nicht der Grund, warum ich 4 Sterne nur gegeben habe. Das kann ich auch später erzählen. Aber ich mochte das Ende nicht. Das Ende ist aber ganz persönlich, der arme Kerl hat mir einfach scheiße leid getan. Alles prasselt auf ihn ein und er weiß überhaupt nicht wieso und hat eigentlich alles richtig gemacht und im Endeffekt doch alles falsch. Okay, da war ich ja etwas unzufrieden. Aber das hat ja nichts mit dem Inhalt zu tun. Sprachlich fand ich das große Klasse. Man konnte es also sehr gut lesen. Hat er
Sehr gut.
gut gemacht. Ich konnte oft schmunzeln und gebe ich dem Autor recht. Er hat probiert, Horror-Feeling aufkommen zu lassen. Und manchmal habe ich mich gefragt, wenn das ein Film gewesen wäre, ob das nicht gruseliger gewesen wäre, als zu
Nein.
lesen. Doch, gerade, doch, fand ich auf jeden Fall. Gerade die erste Szene, wo da die Kinder ihn verarschen,
Die fand ich aber sogar gruselig.
die fand so gruselig.
Die
Nee,
fand ich,
die fand ich
da
lustig.
habe ich schon gedacht, geil, das Buch wird's. Das wird.
Ja, aber gerade die Szene fand ich, wenn ich mir das als Film vorstelle, fand ich das
Ja,
richtig gut und nicht als Buch.
aber als bis die das Buch war grandios, bis die Kim kam.
Nee, dann hat es für mich erst gut angefangen.
Nee, dann fehlte mir der Horror.
Okay, was ich mir auch als Film gut hätte vorstellen können, sind ja die Kapitel, wo der aus dem Tagebuch vorliest. Das hat er auch leidlich gut gemacht. Also so gesehen, ich hätte das wahrscheinlich eher als Film gesehen. Dann wäre es für mich auch vielleicht ein Horrorfilm gewesen.
Tja, vielleicht kommt noch mal irgendwann da jemand und möchte das verfilmen bei
Ja,
Netflix
ein Buch der
oder.
Amigos ist ja verfilmt worden.
Echt?
Ja, von Stefan Barth, das sein erstes, sein Zweiter Weltkriegsdrama ist bei Netflix verfilmt worden.
Ein Drama und Krieg, nee, ist nicht so meins. Ist ungefähr so wie eine Liebesgeschichte.
So, meine beliebte Kategorie, Rezension bei Amazon. Das Buch hat bis jetzt über 400 Bewertungen, 59% mit 5 Sternen, da bist du dabei, Katrin. Ich bin bei den 23% mit 4 Sternen und 1% haben einen Stern vergeben. Das ist irgendwie, die waren irgendwie nicht so zufrieden. Aber 1-Sterne-Rezension zum Lesen gibt es leider nicht. 2 Sterne mit zu lesen gibt es auch nicht.
Wie kann man denn 1 und 2 Sterne abgeben für nix?
Ja, ich frage
Also
mich
ich muss
auch.
ehrlich sagen, bevor ich 1 oder 2 Sterne, also bevor ich ein Buch niedermache, schreibe ich lieber gar nichts.
Ja, Ist richtig.
Weil man kann natürlich Kritik äußern, aber weiß nicht, man sollte es in gewisser Weise nicht unbedingt zerreißen, gerade wenn es so stupide und inhaltlos einfach ist und total daneben, weiß nicht, kann man so lassen.
Und komischerweise, 3 Sterne gibt es auch nicht mit Text.
Naja.
Also, was ist denn mit den Lesern los? Ne? Haben die keinen Spaß?
Das waren die, die sich was anderes, die es runtergeladen haben, haben wahrscheinlich zu lange gelesen, haben das mit der Hand gelesen, haben es weggeklickt.
Kann sein. Und es gibt also 4 Sterne. Da haben wir was. Schaurig schön. Unabhängig von seiner Penny Archer-Reihe und den Fenton-Chroniken hat der Autor hier einen Einzelroman verfasst, der in gewohnt schauriger Manier daherkommt und wieder einmal klassischen Horror auf modernen Thriller treffen lässt. Im Großen und Ganzen eine sehr unterhaltsame Psycho-Horror-Schauergeschichte. Einziger Kritikpunkt von meiner Seite: Die Dialoge kommen manchmal etwas, wie soll ich sagen, sperrig rüber. Und die Kommunikation zwischen den Protagonisten scheint mir hier und da unlogisch. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau und ich kann mir 4 von 5 Sternen eine klare Gruselempfehlung aussprechen.
Ich finde die Kritik an den,
Figuren?
ja, an den
Ja,
Dialogen,
Dialogen.
also kann ich jetzt nicht unbedingt so unterschreiben, aber ich finde sie gut, dass das so aufgeschrieben wird, wenn jemand das so empfindet.
Noch eine 4 Sterne. Weniger Grusel als erwartet, aber ausreichend spannend. Die perfekte Horror-Thriller-Geschichte für jeden Bookie, der modernen Psychothriller gemixt mit klassischem Horror mag. Denn Bücher stehen in diesem Werk an erster Stelle. Der Schreibstil ist wie in jedem seiner Bücher grandios, flüssig und spannend. Gekonnt schafft der Autor, dem Leser an der Nase herumzuführen. Und man muss bis zum Ende lesen, um herauszufinden, ob alles einfach nur Hirngespinst ist oder ob es nicht doch die bittere Realität ist, die nur keiner glauben mag. Kann ich
Das
so sagen.
war super.
Ja.
Genau so.
Und ich habe tatsächlich am Ende auch gedacht, ob das einfach alles nur ein Traum war. Der Gedanke ist mir einmal kurz gekommen. Nachdem der arme Jericho im Knast lag und gar nicht wusste, was ihm passiert ist, habe ich auch gedacht, der hat den ganzen Mist alles nur geträumt. Habe ich einmal gedacht. Also, ich kann das nachvollziehen, was sie da geschrieben hat. Und eine 5 Sterne. Thriller meets Horror. Das Buch hat mich von Anfang bis Ende gefesselt. Die düstere Atmosphäre, die spannenden Wendungen und die unheimlichen Szenen haben mir regelrecht eine Gänsehaut beschert. Besonders beeindruckt hat mich, wie gut Thriller- und Horrorelemente miteinander verwoben sind. Das Ende war stark, auch wenn es für den Hauptcharakter sehr tragisch ausging. Ich habe richtig mitgefühlt. Insgesamt ein großartiger, beklemmender Thriller, der mir lange im Gedächtnis bleiben wird. Kann ich nichts groß
Bisschen
gegen sagen.
drüber,
Ja,
aber
das sind ja 5 Sterne meistens. 2 Formalien, das E-Book, wir haben ja nur E-Books gelesen, soll 403 Seiten haben und ist bei Amazon KDP erschienen. Wir haben uns beide das Buch selbst gekauft und was erzählen ist also keine bezahlte Werbung. Und jetzt spoilern wir mal. Wer jetzt das Buch noch nicht gelesen hat, sollte eine Pause einlegen und das Buch erst lesen. Wer das Buch schon gelesen hat, kann sehr gerne überprüfen, ob unsere Meinung nachvollziehbar ist. Ja, jetzt fasse ich noch mal kurz etwas ausführlich zusammen, was es in Mitternachtsmemoiren geht. Ich habe ja schon gesagt, der Ort Cravenville, den finde ich total klasse, den Namen. Das hat mir Spaß gemacht, zumal ich auch schon oft in Illinois war. In dem Ort Cravenville hat zu Beginn der 90er Jahre der Midnight Mania Killer, das ist der Name.
Ja, hat schon, ist schon so mitten ins Gesicht,
Ja,
gell?
ne? Der Midnight Mania Killer. 25 Kinder getötet. Das ist durchaus etwas. Und diese Bibliothek hat eine wichtige Rolle gespielt, weil der Mörder der Hausmeister der Bibliothek gewesen sein soll. Was wir später wissen, eine Verwechslung war. Also in den 90er, ja, 35 Jahre hat jemand gedacht, der arme Kerl hat die Leute umgelegt. Und er war es nicht. Und diese Bibliothek soll jetzt abgerissen werden. Und 2 Jungen sterben beim Spielen auf der Baustelle. Das ist natürlich etwas unglücklich. Ist der Prolog. Den fand ich tatsächlich krass, nicht wahr?
War der Prolog war aber in einer anderen Zeit geschrieben, ne?
Ja, ich glaube, ja, weiß ich gar
In
nicht
der
mehr.
Gegenwart oder
Ja,
irgendwie
also richtig,
sowas.
der war in der Gegenwart.
Und nach dem Prolog schwang es um in die Vergangenheit. Und ich so, oh nee. Ich so, da kommst du ja überhaupt nicht mit klar. Ja, zum Glück war das nur, das hat mich kurz echt irritiert.
Der ehemalige Footballspieler Jericho Bender ist aus dem Gefängnis entlassen worden. Da hat er drin gesessen, weil er den Liebhaber seiner Frau verprügelt hat.
War geil.
Die Szene war sehr detailliert dargestellt und sehr interessant. Und dann weiß ich auch, worüber er in den Knast gekommen ist. Und wahrscheinlich hat er selber nicht mal richtig bereut und hat sich ausgetobt. Der Typ, den hat, der geht nicht mehr fremd. Oder seine, sagen wir so, seine Frau geht nicht mehr fremd danach. Bin ich mir ziemlich sicher. Und er hat einen Bewährungshelfer, der ihm eben den Job besorgt hat. Und da stellt er sich jetzt vor. Und sein Vorgänger, Wachmann Harvey, der hat die Faxen dicke. Der hat richtig lange die Bibliothek bewacht. Und so viel erlebt, jeden Abend sind ihm Geister erschienen, der will nur noch weg. Und das geht auch ganz, ganz schnell. Und direkt in seiner ersten Nacht geht es auch richtig hoch her. Jericho hört Stimmen und Gelächter und dreht fast durch, aber es sind nur vier Jungs, die einen Streich spielen. Und dann holt er die Polizei und die erzählen ihm dann zum ersten Mal, dass der Killer ja vielleicht noch lebt. Das fand ich komisch, aber na gut. Und eigentlich hat Harvey, also der Wachmann, der ältere, der alte Wachmann, ihm gesagt, er soll nicht in die Bibliothek reingehen. Aber nach der Aussage des Polizisten, nach dem Streich der Kinder, hat es ihn erwischt. Er geht sofort in die Bibliothek, durchsucht da alles und da geht er jeden Abend wieder rein. Und dann ruft der Harvey am nächsten Tag an und fragt ihn, ob er auch Stimmen gehört hat. Jeden Abend. Das fand ich gut, muss ich sagen. Dann ist aber ein Drittel des Buches schon vorbei. Und jetzt kommt die besagte Frau vorbei, Kim. Sie ist Antiquarin und sucht das Tagebuch des Mitternachtskillers. Und da habe ich mir erstmal gefragt, woher weiß sie das? Das habe ich dann wahrscheinlich überlesen, weil es stand irgendwo drin. Die Mitternachtsmemoiren von Robert Sales. Und auf die Frage, woher sie denn wisse von Jericho, dass es ein Buch überhaupt gibt, sagt sie, sie müsste ihre Quellen geheim halten, aber er hakt nach. Und dann sagt sie zu ihm, das letzte Opfer, ein kleines Mädchen, das ist entkommen. So ist der ganze Killer überhaupt nur aufgeflogen. Die konnte sich befreien, konnte abhauen, hat auf der Straße draußen zufällig einen Polizisten getroffen und die hat gesehen, wie der Killer in das Buch geschrieben hat. Deswegen weiß man überhaupt, dass es ein Tagebuch gab. Und als die Polizei wieder hingekommen ist, hat das die ganze Bibliothek bereits gebrannt. Und ja, von dem Sales, von dem Killer, fehlt eigentlich bis heute jede Spur. Es wurde nur der tote Bibliothekar in der Bibliothek gefunden. Das Mädchen ist dann leider gestorben an seinen Verletzungen. Und Kim will jetzt einem reichen Mann das Buch verkaufen und bietet Jericho 100.000 Dollar für die Hilfe. Und da der Geld dringend braucht, hilft er ihr. Und dann wird es für mich etwas zu schnell, weil er führt sie direkt zu der Kellerplatte, wo der Keller drunter ist, wo die Leichen drin waren. Das war knapp. Warum hat die Polizei das nicht gefunden? Da hab ich die ganze Zeit gefragt.
Er hat das doch auch nur durch Zufall gefunden.
Ja, aber stell dir mal vor,
Da,
25 tote Kinder in
naja.
so einem kleinen Ort, die graben das ganze Ding um. Die haben 30 Jahre Zeit gehabt, die Bibliothek zu durchsuchen. Haben sie nicht geschafft. Die haben nicht die Kellerplatte, die der in der ersten Nacht oder zweiten Nacht findet, nicht gefunden. Das fand ich etwas unglücklich. Aber wie auch immer, sie kommen in den Keller, finden Knochen, finden die Plätze, wo die Kinder getötet wurden und finden auch das Buch. Das liegt ja noch schön auf dem Tisch. Als wenn der gerade gestern reingeschrieben hätte. Fand ich sehr nett. Dass es in etwas modrigen Zustand zwar, aber auf dem Tagebuch steht dann Raphael Romero. Also nicht der Kerl, den sie 35 Jahre beschuldigt haben, sondern eigentlich der Hausmeister, also der Bibliothekar war der Killer. Und nicht Bob Sales, sondern der Bibliothekar war der Killer. Jetzt hat der Autor dann ganz viele Tagebuchauszüge, die mir persönlich, die hätte ich nicht gebraucht. Hin und wieder war was Nettes dabei, aber das war mir irgendwann zu viel. Auch die habe ich nicht mehr richtig gelesen, muss ich fairer
Ich auch
dazu sagen.
nicht. Also ich kann es verstehen, dass man sie da so mit einbringt. Manche interessieren sich auch dafür. Ich hätte sie mir, glaube ich, aber auch ein bisschen anders gewünscht, die Einträge.
Ja, es sind wie klassische Rückblicke, die lest man auch nicht immer, ne?
Hier sollte
Überfliegt
man
man so.
aber.
Ja, ist richtig, aber das waren auch zu viele. Das waren ja zum Teil 20, glaube ich, die auch beschrieben haben, wie er. Es war zum Teil ja interessant, wenn er beschrieben hat, wie er ein Kind aufgelauert hat, wie er die versucht hat zu überzeugen, weil die Kinder kannten ihn ja. Als Bibliothekar haben sie ja immer mit ihm Kontakt gehabt. Und er hat sie dann nachts in ihren Zimmern besucht, zum Teil, hat sie dann entführt. Ja, aber nach zwei, drei Mal wusste ich das dann auch.
Ja, im Nachhinein haben diese Rückblicke ja gar nicht viel wirklich zu der Gegenwart beigesteuert. Von daher ist es jetzt nicht unbedingt schlimm, dass man sie überlesen hat. Wäre das jetzt ein Buch gewesen, wo sich Vergangenheit und Gegenwart so ein bisschen irgendwie hinterher am Ende verknüpft, ist natürlich doof, wenn man es überliest, ne?
Nein, die sollten wahrscheinlich nur dazu dienen, dass man den Killer irgendwie kennenlernt.
Ja.
Ja, ich habe es ja nicht alle gelesen. Und dann kommt Jerichos Chef dazu, der hat massive Geldsorgen, hört zufällig, wie die beiden über die Kohle plaudern und ja, dann nimmt das Unheil seinen Lauf.
War das ein Zufall, den du nicht mochtest?
Na, den habe ich noch akzeptiert, weil das kann durchaus passieren. War natürlich geschickt, aber den habe ich akzeptiert. Er sucht nach dem Tagebuch, bricht in Kims Hotelzimmer ein und stiehlt das Buch. Und jetzt kommt eine der richtig guten Szenen des Buchs, die ich überhaupt nicht erwartet habe. Jericho ruft den alten Wachmann Harvey an. Der hat ihm kurz bevor er damals abgefahren ist, gesagt, er hätte noch Kameras installiert. Und die will er jetzt benutzen, will schauen, ob er darauf was erkennen kann. Harvey gibt ihm noch den Code von den Kameras und wird dann vom LKW überfahren. Ich war voll
Ja,
baff.
war ich auch.
Da habe ich, oh wow,
Ich
habe ich
hätte
gedacht.
fast geweint.
Ja, ist der beste Cliffhanger, einer der besten Cliffhanger, die ich je gelesen habe.
Ja.
Der Typ will über die Straße
Nee,
gehen, wumm.
ich hab's schon gedacht, weil der so viel Trinkgeld dagelassen hat. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, er
Ich weiß,
spinnt.
der wollte sich umbringen. Ja,
Ja.
hat er. Aber
Der
trotzdem.
wollte Selbstmord begehen, auf jeden Fall.
Boah, ich war. Aber das hat er trotzdem sehr gut
Und
gemacht.
als ich das schon mit, als ich schon gesehen habe, dass er keinen Hunger mehr hat, obwohl er sich auf das Frühstück gefreut hat, hat er noch, wie viel, keine Ahnung, wie viel Trinkgeld,
Ja, sag doch mal, ja.
500% oder so, ne, Trinkgeld hingelegt. Und ich schon so, oh nein. Und ich hatte schon Angst zu lesen. Und dann springt er wirklich vor den LKW und ich so, oh nein, der arme
Das war für
Harvey.
mich ein Bomben-Cliffhanger. Den habe ich, also kann man nicht, Cliffhanger kann man fast gar nicht so sagen.
Ich
Eine
mochte den
Bombenszene.
übrigens,
Ja,
ne,
das,
den Harvey, der war so toll.
ja, der hat da Spaß gemacht. Und ich habe es nicht erwartet. Das war wirklich
Aber,
krass.
ja, doch. Also ich hab's vor dem ganzen Kapitel noch nicht erwartet. Ich dachte, er spielt noch in irgendeiner Weise vielleicht eine Rolle.
Ich habe
Da
gedacht, der geht sauer und kommt zurück und hilft ihm noch etwas, weil der ist ja stinkig abgezogen, wollte sein Leben in
ich
Florida
habe auch
genießen.
gedacht, dass der dem hinterher vielleicht in irgendeiner
Ja.
Weise noch mal helfen muss oder dass er dann natürlich irgendwann dann doch Selbstmord begeht, hätte jetzt nicht gedacht.
Nee, und mit dem LKW, bumm, ist er weg. Das war kühl. Kim kommt jetzt zu Jericho und zeigt ihm den Ring des Einbrechers in ihrem Hotelzimmer. Oh, da habe ich tief durchgeatmet und gedacht, das kann nicht wahr sein.
Wie kann man einen Ring verlieren?
Ja,
Auch
genau die
da,
Frage habe ich mir die ganze Zeit gestellt.
außer wenn du demjenigen den Finger abschneidest.
Ja, und Frauen haben ja eventuell noch mehrere Ringe. Sagen wir so, die hat vielleicht 10 Ringe an der Hand, da kann man vielleicht mal schütteln, einer fällt runter. Und dann ist noch so ein markanter, das war ein richtig markanter goldener Ring. Wenn du den verlierst, meiner geht, ich kann meinen nicht verlieren. Und der garantiert auch nicht. Und dann fällt dir das auf. Der greift also unter den Waschtisch, zieht das Buch da hinten raus, dann fällt ihm der Ring ab und das merkt er nicht, dann macht die Bling oder so. Also,
Ja, das habe ich auch genau
das war
das
nicht
Gleiche
meins.
gemacht. Ich wusste schon im Vorfeld, dass du das zerreißen würdest.
Das war nicht meins. Die beiden wissen ja jetzt, wen sie suchen müssen, weil Jericho hat sofort den Ring erkannt. Die fahren zu der Villa des Chefs und da liegt der Chef tot am Boden. Der hat Brandflecken im Gesicht und der Midnight Mania Killer hat seine Opfer auch mit einem Bunsenbrenner getötet.
Kann man
Das
das
ist
sich
hart, ne?
vorstellen?
Da muss ich
Oh.
natürlich eine Kritik anbringen. Ob das jetzt eine berechtigte Kritik ist oder nicht, das weiß ich gar nicht. Aber ich habe im ganzen Buch nicht einmal gelesen, wie der Bunsenbrenner aussieht.
Muss man das? Jeder weiß, wie ein scheiß Bunsenbrenner aussieht.
Wie sieht denn für dich ein Bunsenbrenner aus?
Der hat so ein Zylindergefäß, dann hat der obendrauf so ein, ja, nicht wie beim Feuerzeug, sondern so ein
Aber der ist doch,
Lochblech
ja.
obendran. Dann hat der da, keine Ahnung, ich verstehe die Technik nicht, das da
Aber
oben.
für dich ist der mobil. Man kann das Ding nur hin und her tragen.
Ja.
Aber der normale Bunsenbrenner, den man in der Schule kennenlernt, der hat eine Gasleitung dran, der ist fest, so ein dünnes Röhrchen. Und der, ich hab die ganze Zeit, wie kann man denn mit so einem Bunsenbrenner was? Der hat doch ein Wort, eine Gasflasche dabei. Also, da hatten wir, aber ich habe hinterher mal gegoogelt, hast recht, es gibt auch diese mobilen Dinger, die kannte ich nur
Du
überhaupt
hast die
nicht.
guten Horrorfilme halt noch nicht gesehen.
Okay, das wird sein.
Wo
Deswegen habe
die einfach pssst machen und dann
ja, hab ich, ich habe
kommt
den
das
Bunsenbrenner
Dumme
die ganze Zeit
raus.
angezweifelt. Aber der hat ihn also offensichtlich so getötet, wie der Midnight Mania Killer ihn getötet hat.
Ich wette übrigens, ich stelle die These auf, dass fast jeder, 98% an so einen Bunsenbrenner denkt, wie ich ihn gerade versucht habe zu beschreiben.
Okay, wahrscheinlich hast du recht. Sie rufen also jetzt tatsächlich mal die Polizei. Die hat aber anderweitig zu tun. Die ist beschäftigt und
Ganz
kommt nicht.
ehrlich.
Da habe ich auch gedacht, hä? Die melden, da liegt eine Leiche, die ist misshandelt worden. Und der könnte mit dem Midnight Mania Killer, wo jeder Bulle in dem Ort weiß, Bescheid weiß. Und ich sage, ach nee, wir müssen da oben Verkehrsunfall behandeln. Okay, habe ich auch gedacht, Leute, ist ein günstiger Zufall. Sie schließen also daraus, dass das etwas mit der Bibliothek zu tun hat, fahren dahin. Und dazu kommt noch, dass derjenige, der den Mann, also Meacher, den Chef von Jericho umgebracht hat, auch den Sohn, der da eigentlich war, entführt hat. Und den Sohn wollen sie jetzt retten, den Sohn wollen sie suchen. Ist zumindest eine Möglichkeit, dass der in der Bibliothek ist. Da könnten auch in 127.000 anderen Stellen sein,
Ja gut, aber
aber
sie gehen ja vom Midnight Maniac aus und der bringt natürlich seine Leute dahin, da
der ist
getötet wird.
traditionsbewusst.
Ja, ich
Okay.
denke schon.
Und okay. Jericho geht noch kurz in sein Wachhaus, holt eine Taschenlampe und kommt dann auf die ganz schlaue Idee, mal kurz zu gucken, ob auf den Überwachungskameras was zu sehen ist. Und es ist was zu sehen. Und er sieht da, wie die gute Kim, also so eigentlich seine Kollegin, Robin in die Bibliothek schleppt. Und jetzt ist die Geschichte, alles, was jetzt passiert, ist für mich eigentlich unglücklich, was auch dann vielleicht zu dem einen Punkt Abzug geführt hat, weil er sieht, wer das ist, und du liest das aber nicht so. Nicht, weil es ist ein Cliffhanger, du erfährst als Leser nicht, wer es war, aber er geht trotzdem in die Bibliothek und redet trotzdem weiter mit ihr. Geht auch so dicht an sie ran, dass sie den Elektroschocker einsetzen kann. Halt für einen Witz. Ich halte mich von, ich weiß, dass sie den entführt hat. Ich weiß, dass sie den meinen Boss umgebracht hat. Dann gehe ich da doch nicht nochmal rein. Da ist sie da drin und
Gehe
oh,
ich
die
vielleicht doch
Bullen.
schon mal rein, aber mit einer Knarre
Ja,
oder mit.
und dazu kommt noch der gute Jericho. Das habe ich ja noch nicht erwähnt. Oh, einmal kurz. Er ist Footballspieler gewesen. Tight End in der NFL. Das heißt also mindestens 1,90 groß. Mindestens 120 Kilo schwer. Und er lässt sich von der kleinen Kim mit dem Elektroschocker ausnocken. Herzlichen Dank. Ist auch nicht meins gewesen. Aber und dann sagt sogar Zucker zu ihm, sie wäre die Tochter des Serienkillers. Das fand ich auch bemerkenswert, weil ich mir ganz sicher war, dass ich am Anfang irgendwo gelesen habe, dass der Serienkiller einen Sohn hat, keine Tochter.
Das habe ich mir auch gedacht. Ich dachte, war ich schon wieder so doof, dass ich es
Nee,
überlesen habe.
das war so. Am Anfang stand, es ist ein Sohn, weil, aber sag mal so, wenn du am Anfang gelesen hättest, er hätte eine Tochter gehabt,
Wüsstest du das?
hättest den
Ja.
ganzen Spaß nicht mehr lesen müssen, dann hättest du genau gewusst, wenn Kim kommt, sie ist die Tochter.
Weil ich denke mal bei so Sachen, dass ich einfach so doof das lese und einfach das verpeile oder so, aber gut.
Nee, das war, habe ich auch gehört. Hinterher habe ich, wie, Tochter? Da stand am Anfang, der hat einen
So,
Sohn.
ja.
Na gut, wie auch immer. Er hat also eigentlich, boah, keine Angst vor der Frau haben. Sie überwältigt ihn trotzdem. Sie jagt ihm den Elektroschocker in den Körper und fesselt ihn an eine Kette, wo auch die Kinder wahrscheinlich früher mal dran waren. Und der junge Robin ist auch da. Also zwei Gefangene und dann wird ein Haufen erzählt.
Langweilig.
Ja, und dann macht Kim den Fehler, den alle dummen Verbrecher machen. Sie kommen den Leuten zu nahe. Sie weiß, Jericho, ungefähr 1,90 groß, 120 Kilo schwer, ist zwar gefesselt an der Wand mit einer Kette, aber sie geht ihm, kommt so dicht an ihn ran, dass er sie treten kann und sie wird ohnmächtig. Warum macht sie das überhaupt? Bleibt einfach 3 Meter von ihm weg, passiert gar nichts. Bevor sie aufwacht, hat Jericho den Elektroschocker bekommen und schießt nochmal auf sie. Sie bleibt also weiter ohnmächtig. Und jetzt kommt für mich das Einzige, was man eventuell mit Horror bezeichnen könnte, aber für mich auch eigentlich unsinnig, pur ist, Jericho hört die Stimmen der Kinder, der toten Kinder. Die toten Kinder sprechen jetzt zu ihm und geben ihm den Tipp, wie er sich befreien kann. Und die kleine Elisa, das letzte Mädchen, was auch in dem Keller schon war, nur fliehen konnte und dann überlebt hat, sagt zu ihm, er soll graben. Okay, und was macht er? Er gräbt unter sich und findet eine Haarspange und mit der kann er seine Fesseln lösen. Da ich das Buch am besten zugeklappt.
Was? Du bist einfach kein klassischer Horror gewöhnt hier. Das
Nee,
habe
das ist
ich,
doch
da war ich
unlogisch.
schon wieder dabei.
Okay, nee, ich fand das. Na gut, kann man so machen. Ich fand es jetzt etwas unglücklich. Kim ist aber noch nicht tot, sondern die erwacht. Und was macht der Jericho? Er fängt wieder an zu plaudern. Aber der Robin ist auch immer noch da. Und Jericho kann Robin befreien, die fliehen und gehen die Treppe hoch, die zu dem Keller, da war eine Leiter, und die gehen so hoch. Und Kim stirbt dann, als Jericho die Eisenplatte auf ihre Hand fallen lässt. Die Hand wird abgetrennt.
Geil.
Das fand ich auch nötig. Die Hand wird abgetrennt und die fällt runter, Klappe zu, Affe tot und unten drunter verblutet sie und ist dann wahrscheinlich irgendwann hin.
Vor allen Dingen jetzt, ich nehme mal an, dafür war auch vorher dieser ganze Aufbau, wie schwer die Platte eigentlich
Ja,
ist.
wahrscheinlich. Er hatte mit dem Wagenheber auch so, mit so einem Hydraulikheber, glaube ich, hochgehoben und all so ein Zeug. Aber zeitlich stirbt die, glaube ich, nicht so schnell. Die verblutet ja nicht in 5 Minuten. Auch wenn die Hand abgetrennt ist, naja, vielleicht könnte sie. Sie hat ja noch einen Bunsenbrenner da unten gehabt. Vielleicht kann sie ja noch zuschweißen.
Veröden, genau.
Genau. Also, wie auch immer. Sie ist tot und da kommt die Polizei. Und jetzt kommt das, was ich an dem Buch gut geschrieben. Ich muss sagen, muss ich dem Autor tatsächlich ein Kompliment für machen. Wenn er das alles so geplant hat, wie er es am Schluss gemacht hat, herzlichen Glückwunsch. Mich hat er da voll mitgehabt, auch wenn ich es wirklich traurig fand. Jericho wird nämlich. Ich nehme die ganze Schuld ab. Der junge Robin, der hat ja nur Teile, weil er auch ein bisschen im Delirium offensichtlich Teile gehört von dem Gespräch zwischen Kim und Jericho, erzählt der Polizei jetzt die Dinge, an die er sich erinnert, und damit wird Jericho belastet, dass er die Kim ermordet hat und auch seinen Vater ermordet hat. Und dadurch wird es für Jericho nicht richtig gut ausgehen. Und die Mutter von Robin kommt auch vorbei und die ist auch sehr unkooperativ und belastet ihn noch mehr. Ja, und so am Ende zahlt er die Rechnung und fährt in den Knast ein für einen Mord, den er gar nicht begangen hat. Das fand ich echt traurig.
Das war scheiße hart.
Ja, fand ich auch. Also, ja, das war's eigentlich mit den Mitternachtsmemoiren. Jericho kommt aus dem Knast und geht in den Knast. Und dumm gelaufen für ihn. Ja, was waren denn deine 3 guten Punkte?
Ja,
Hast du
also,
einen?
ja, mein guter Punkt ist deine Schreibweise.
Okay.
Und das erste Drittel, was du so schön angesprochen hast, bis Kim kommt, ich habe es gefeiert. Ich habe es so gefeiert. Ich habe zwischendurch so gelacht. Ich habe auch tatsächlich, um zu sagen, an welchen Stellen ich am meisten gelacht habe, die habe ich extra markiert. Es
Okay.
sind nur drei, also.
Da hau rein.
Ne? Es war echt viel dabei, aber das hat mich so abgeholt. Also, im Vergleich zu einer engen Zelle In Metropolitan Correctional Center in Chicago war diese leider nicht klimatisierte Wohnung ein Palast. Nachdem ich 2,5 Jahre auf einer harten Pritsche geschlafen hatte, glich das quietschende Klappsofa einem kuscheligen Himmelbett. Die Dusche, in der ich die Seife jederzeit gefahrlos fallen lassen konnte, war zwar klein, aber dafür hatte ich sie für mich alleine. Und auf dem Fernseher mit der flackernden Bildröhre lief das Programm, das ich schauen wollte und mir nicht von einem Wärter vorschreiben lassen musste.
Das stimmt, die Szene mit der Seife hat er, glaube ich, zwei, dreimal erwähnt. Man bleibt ja
Ist so
im
das
Gefängnis.
Klassische, was man
Genau, im
denkt,
Gefängnis
ne?
bückt man sich ja nicht. Das hat er oft erwähnt. Kommt man gut drüber schmunzeln.
Dann hatte ich noch aus Angst vor dem, was ich mit ihm anstellen würde, das war in dem Moment, wo er die Frau in Flagranti mit dem Typen
Ach
erwischt.
so, ja.
Also aus Angst vor dem, was ich mit ihm anstellen würde, schlurzte Jennas Stecher ebenso wie ich. Boah, ich konnte nicht mehr, ne? Ich konnte nicht mehr, wirklich. Das war einfach genial. Und einen habe ich noch. Der Wagen trug ebenso wie meine Ehe und Karriere einen Totalschaden davon. Das war einfach wirklich so flüssig geschrieben. Ich fand es mega gut. Hat leider nur ein bisschen zum Ende hin halt das Ganze verloren, was ich aber auch verstehe, weil da wurde es ja ein bisschen ernster. Ne? Also man kann es dann nicht aufrechterhalten. Das war alles dann vollkommen okay. Was ist denn ein guter Punkt von dir?
Die Wendungen. Es sind ja nicht allzu viele, aber die, die er eingebaut hat, die haben mich tatsächlich zum Teil sehr überrascht. Also einmal, dass Kim die Täterin war. Da bin ich im Leben nicht von ausgegangen.
Ja, weil der Typ ja einen Sohn hatte.
Ja, das noch nicht mal unbedingt. Ich habe eigentlich immer auf den Bewährungshelfer getippt.
Ich auch.
Weil es waren ja nicht mehr so viele Typen über. Es war Kim über, der Bewährungshelfer und Harvey. Harvey hat sich ja verabschiedet. Das ist übrigens auch eine, das war eine der besten Wendungen überhaupt, dass der vom Bus
Ja.
springt, oder von der LKW springt. Aber ja, dann war für mich nur noch der Bewährungshelfer über. Ich habe es ja nicht, weil ich habe es ja nicht verstanden, wie der das machen kann, wie der da reinkommt. Aber ich habe mit dem gerechnet, weil der taucht ja hinterher immer auf, wegen Blutprobe,
Ja,
wegen
ganz genau.
Arbeitsnachweisen, allen möglichen Krempel. Den hätte ich im Verdacht gehabt, aber dann war es doch Kim.
Ich fand auch, dass der am Anfang, dass der immer zwischendurch immer komischer wurde
Ja.
und dem eigentlich nur einen Keil zwischen die Beine schmeißen wollte, kam mir ganz komisch
Ich hätte es ihm
vor.
abgenommen, wenn er es
Ja,
gewesen wäre.
ich auch.
Dein zweiter Punkt.
Mein zweiter Punkt war tatsächlich der Charakter Jericho Bender, hieß er, ne? Bender? Ja, der war, ich hätte mich in den verliebt, glaube ich. So als Mann. Wie der G.S. Foster den dargestellt hat, der war einfach genial. So von seinem Einfühlsamen her, von seiner Härte, aufgrund dieser Football-Geschichte. Der Charakter hat mir richtig, richtig, richtig Spaß gemacht. Richtig gut gefallen. Und Harvey natürlich auch. Genau, das ist jetzt kein großer Punkt,
Ja, muss ja nicht.
aber der war echt gut.
Mein zweiter guter Punkt ist, dass man eigentlich bis zum Ende nicht genau wusste, wer es war. Ich hatte, wie eben schon gesagt, Kim eigentlich nie so richtig im Verdacht. Den fingierten Überfall, den sie gemacht hat im Hotelzimmer, den habe ich zwar am Anfang schon gedacht, dass das nicht ganz, aber das musste man nicht unbedingt glauben. Und der Bewährungshelfer ist so dämlich oft aufgetaucht, den hatte ich da dicker auf dem Zettel. Und auch als Jericho die Kameras gecheckt hat, habe ich eigentlich immer noch auf den Bewährungshelfer getippt, weil auch so ein Kind bewusstlos musst du erstmal tragen. Habe ich Kim nicht unbedingt zugetraut, weil die hatte ich subjektiv eher als zarter, kam die mir vor. Und irgendwann, es sei denn, macht es so wie Herr Fitzek, ne, der in Mimik seinen Täter in dem allerletzten Kapitel zum ersten Mal auftauchen lässt. Ansonsten macht man das ja eher nicht. Da konnte ja keine Person mehr bringen. Also ich fand das Ende, da hat er mich tatsächlich dran bekommen, weil ich war im Boot Bewährungshelfer und nicht im Boot Kim. Ich habe noch einen guten Punkt und den finde ich eigentlich gar nicht gut, weil das Ende finde ich richtig gut. Ich habe es nicht erwartet, dass Jericho in den Knast muss dafür. Und wenn Herr Foster das tatsächlich von Anfang an so geplant hat, dann hat er sicher unheimlich viel Zeit gebraucht, um das so zu planen, dass jedes Detail hinterher gepasst hat. Und am Ende hat er immer noch eine Schippe drauf bekommen und immer noch einen auf die Birne bekommen. Nee, ach, der arme Kerl, das kann doch nicht wahr sein. Also, ich habe am Ende ja kurz gedacht, dass sie alles geträumt hat. Und das hätte mich gefreut, dann wäre er aus der Nummer wieder rausgekommen. Aber leider nicht.
Ich habe auch noch einen guten Punkt. Und zwar das Zusammenspiel wirklich zwischen dem klassischen Horror, wie es angepriesen wurde, und dem Thriller. Weil ich hatte eigentlich erwartet, dass der auf diesen Kameras, mal abgesehen jetzt von Menschen, wirklich einfach einen Geist sieht. Ne? Da habe ich, weil ich ja von Horror ausgegangen bin, habe ich das irgendwie schon erwartet. Und im Nachhinein, am Ende, wo es dann halt wirklich die Kim, also eine menschliche Person war, da kam mir erstmal wirklich der Gedanke, okay, ist schon klar, warum er das Thriller und nicht ausschließlich Horror genannt hat. Und fand ich deswegen sehr gut.
Hast du einen schlechten Punkt? Oder ein negativer, der dir nicht so gefallen hat.
Ja, dass der Horror ein bisschen zu sehr ausblieb, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Aufgrund zum Beispiel des Klappentextes oder diesem klassischen Horror, wie jetzt am Anfang mit den Stimmen. Das hat mir ein bisschen nach Kim, nachdem die aufgetaucht ist, sehr gefehlt, weil es da halt wirklich nur noch um das Buch geht. Hier stirbt einer, da stirbt einer. Ich habe mir ein bisschen gewünscht, dass da halt vielleicht noch was passiert. Es war halt echt nur am Anfang.
Ja.
Na, und da, oh ja, und kurz am Ende, wo die Kinder dem die Haarspange da.
Ja.
Na, aber an sich, ja, das war das, was mir eigentlich irgendwie ein bisschen sehr gefehlt hat.
Den Punkt führe ich gar nicht erst auf, weil es war einfach gar kein Horror drin für mich. Deswegen kann mir das auch gar nicht schlecht vorkommen.
Ist das ein schlechter Punkt von dir?
Nee, den habe ich gar nicht aufgeführt. Mein erster Punkt, der mir nicht so gefallen hat, ist eigentlich eine totale Kleinigkeit. Aber die kam dreimal vor. Und dreimal ist jegliches Wohnungstür nur angelehnt. Nach dem Einbruch, gut, kann passieren, Schloss ist vielleicht kaputt. Aber dass das dreimal passiert, dass immer nur die Wohnung angelehnt ist, alle spazieren fröhlich, freundlich da in seine Bude rein, das halte ich für übertrieben. Und dann hat er ja noch einmal eine etwas intimere Zeit mit Kim, bevor sie im Hotel haben, sie einmal Sex. Und dann, ich glaube, da sollte es nochmal zu kommen und auf einmal steht wieder Bewährungshelfer in der Tür. Ach, die Tür war nur angelehnt. Nee, das war mir ein bisschen zu viel. Warum macht er die Tür nicht einfach zu?
Okay, das fand ich auch ein bisschen dumm, aber es wäre jetzt kein negativer Punkt.
Ist mir aufgefallen, dass der Typ immer nur die Türen auf hat. Noch ein Punkt, der dir nicht so gut gefallen hat.
Dass Harvey gestorben ist.
Ja, okay.
Das war ganz schlimm.
Ja.
Ich habe es mir so gewünscht, dass der nochmal wiederkommt. Nein, ist wirklich für das Buch hat das gut gemacht. Ne, allein wegen der Wendung, war super, aber ach,
Ja, war hart.
das war so ein richtiges Manno.
Ich habe noch einen, der mir nicht so richtig gefallen hat, und das ist der Zeitpunkt des Romans. Für mich ist es doch relativ komisch, dass diese Geschichte genau zum letzten möglichen Zeitpunkt spielt. Weil der Midnight-Maniac ist seit 35 Jahren tot. Das letzte Kind wurde auch vor 35 Jahren ermordet. Warum passiert das genau jetzt? Die reißen die Bibliothek ab. Gut. Das heißt, in 3 Wochen später werden sie eh alles gefunden haben. Da werden sie den Keller gefunden haben, da werden sie die Leichen gefunden haben, da werden sie das Tagebuch gefunden haben. Wieso kommt Kim genau jetzt auf die Idee, das Buch zu suchen? Also diesen Zeitpunkt, zu dem die Geschichte spielt, die finde ich unpassend und wirkt für mich etwas konstruiert. Ist nicht zufällig, dass das so ist.
Ja, gut, die wollten ja schon die ganze Zeit irgendwann, dass das Ding abgerissen
Ja,
wird,
aber
aber irgendwie macht das ja
aber
keiner.
Kim, ohne dass Kim vorbeikommt, sucht er ja nicht den Buch, sucht er ja nicht das Buch. Und meinst du, vielleicht geht er, macht die Klappe allein auf? Denkbar. Aber diese Zeit, die er spielt, die fand ich unglücklich. Und zu wenig begründet, warum sie genau jetzt dahin kommen.
Ja, kein schlechter Gedanke, ja. Was du mal alles achtest. Ja, ich glaube, wir haben beide einen schlechten Punkt, oder?
Ich glaube, ich habe zwei andere als du, aber erzähl.
Das Ende.
Ja, das
Wobei
ist.
ich sagen muss, das Ende, ich sag's mal, es ist ein gemischter Punkt bei mir. Ich fand das Ende nicht gut, weil ich einfach Jericho so ins Herz geschlossen hatte. Es tat mir so weh, dass dem das passiert. Das war ein Ende, was mir persönlich dann einfach nicht gefallen hat, weil ich mir was anderes erhofft hatte.
Das habe ich sogar in der Rezension geschrieben, aber ich habe extra reingeschrieben, dass das nicht zur Abwertung des Buchs geführt hat, dass es rein persönlich ist. Das Ende habe ich gehasst. Der arme Kerl hat mir,
Ja.
tut mir heute auch leid.
Ja,
Aber das
aber
ist.
das möchte ich nämlich sagen, weil das ist ein gemischter Punkt. Von der Horrorschiene aus gesehen und wie normalerweise ein Horrorfilm zum Beispiel ablaufen würde, ist das ein sehr gutes Ende.
Ja,
Ne? Also
aufwendig
der
gemacht auch.
Foster hat, ja, der hat das auch alles an sich richtig gemacht, wie es von Horror gemacht werden soll, weil es nie ein gut, fast nie ein gutes Ende. Meistens hast du ein offenes Ende, wo du immer weißt, alles klar, es geht noch weiter. Die ganze Schiene geht wieder von vorne los, ne? Final Destination 3 bis 500, ich weiß nicht, wie
Ich
viel
habe
es
weder
gibt.
eins gesehen noch sonst was.
Ja, also, ne? Von daher ist das ein echt gemischter Punkt, aber dieser Jericho.
Ja, absolut. Ich habe da eher noch einen pragmatischen Grund. Und zwar, ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt, die Sache mit dem Ring in dem Bad, die hat mich meine letzten Haare gekostet. Nie im Leben verliert der Typ den Ring da und merkt das nicht. Da wird der Ring ja auch noch als groß und auffällig beschrieben und dann merkt er nicht, wie der runterfällt, dann merkt er nicht am Ausgang des Hotels, dass ihm sein Ring fehlt. Das ist für mich ein Punkt,
Weißt du,
den
vielleicht
finde
selbst
ich.
wenn du deinen Ehering
Ja.
verlieren würdest, würdest du es merken.
Das merke ich leider manchmal zu spät, weil ich spiele ja mit meinem Ring immer rum und dann fällt er mir auf den Boden oder so und dann weiß ich nicht, wo er ist. Oh, scheiße, dann das merke ich spätestens eine Minute später, wenn er nicht mehr da ist. Da fehlt einfach irgendwas, aber nee. Also, dass ein Mann, der nur einen Ring am Finger hat, der groß und klobig ist, wenn der nicht mehr da ist, merkt er das spätestens 10 Sekunden später. Aber gut. Ich habe auch noch einen. Hast du noch einen Punkt?
Nein.
Einen habe ich noch. Ich finde, man merkt deutlich, dass das Buch kein Amerikaner geschrieben hat.
Ah,
Das ist
ja.
die Ausdrucksweise. Das ist kein Fehler. Das muss ja auch nicht sein. Aber wenn es schon in einer amerikanischen Kleinstadt spielt, dann war mir das zu auffällig, dass das ein Deutscher geschrieben hat. Ganz markant sind die ganzen Football-Beschreibungen. Die sind nicht im Ansatzweise amerikanisch. Ein Tight End zum Beispiel, was Jericho bei den Chicago Bears war, der ist nicht dazu da, hunderte von Bällen zu fangen. Dafür gibt es Wide Receiver. Das ist einfach falsch.
Da habe ich keine Ahnung von.
Auch die Ausdrücke in der Stadt, wie die sich bewegen, also das ist alles, es ist deutsch und nicht amerikanisch. Das ist aber nur eine Kleinigkeit. Das würde als Kritikpunkt eher zum Schreibstil passen, aber der hat mir ja gut gefallen. Ist mir nur aufgefallen, dass das alles jetzt nicht ein klassisch übersetztes Buch aus Amerika ist. Das ist eben ein deutsches Buch. Das ist ja auch
Ja.
schön so. Aber ist mir aufgefallen. Ich habe auch noch
Ja.
einen Haufen Fragen.
Fragen.
Ja, also eine Sache haben wir schon gehabt. In Kapitel 32 steht ja bei den Tagebucheinträgen, dass der Killer einen Sohn und keine Tochter hat. Ne? Jetzt,
Komisch. G.S. Foster, falls du das hörst, schreib uns gerne
ja, ich
privat.
vermute, er wollte uns damit verwirren. Das hat er ja auch
Können wir
geschafft.
nicht schlafen?
Nee. Dann habe ich mich gefragt, warum ist das Buch in vier Teile unterteilt? Welchen Sinn ergibt das?
Das habe ich auch nicht verstanden.
Ne? Auf einmal stand immer Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4. Warum?
Das habe ich auch
Weil
nicht verstanden.
zeitlich hat das keinen Hintergrund, gar nichts.
Auch ne, vielleicht soll das Akt sowas wie ein Akt sein?
Ja, aber wie, das habe ich nicht verstanden. Dann ein Punkt, den ich auch nicht technisch verstehe. Es wird in dem Tagebuch ja beschrieben, wie die beiden Männer, also der Originalkiller und der Hausmeister umgekommen sind. Der hat ihn ja erpresst, indem er Polaroid-Fotos gezeigt hat. Ja, der Hausmeister ist dem Midyat-Maniac-Killer auf die Schliche gekommen und hat dann oft aufgenommen mit einer Polaroid-Kamera, also einer Sofortbildkamera, wie er Kinder auf seinen Schultern in die Bibliothek geschleppt hat und nicht mehr rausgekommen ist und hat ihn damit also verdächtigt und hinterher auch erpresst. Aber Polaroid-Fotos, ich habe eine Polaroid-Kamera gehabt, eine Sofortbildkamera. Da kannst du was drauf erkennen, wenn du 3 Meter vor ihm stehst. Aber nicht, wenn du 10 Meter oder 15 Meter weg bist durch ein Gebüsch, da erkennst du gar nichts mehr. Außerdem macht das Ding mal. Nee,
Ja gut, das ist ja egal, wenn du das hinterm Fenster machst.
er saß im Gebüsch, wenn ich das richtig gelesen habe, und hat das dann aus draußen aufgenommen, wie der das Kind aus dem Auto in die Bibliothek geschleppt hat. Das hätte er A gehört. Und B braucht er schon ein Teleobjektiv an seiner Polaroid-Kamera. Das war mir von der technischen Seite habe ich das angezweifelt. Ich müsste vielleicht genauer recherchieren, ob es das gibt oder nicht
Bist
gibt.
aber auch echt genau, ne?
Also Dinge fallen mir gerne auf.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
So, aber mehr Kritikpunkte habe ich nicht. Im Endeffekt, ich habe das Buch ja gern gelesen. Es war ja gut zu lesen. So ein paar Kleinigkeiten, die sind immer dabei. Die habe ich bei meinen Büchern genauso. So ist es ja nicht. Also im Endeffekt, wie hat es dir gefallen?
Im Endeffekt war ich, abgesehen vom Ende, nicht unglücklich, dass ich das Buch gelesen habe. Also ich fand es wirklich sehr gut gemacht für mein, ja, ich glaube, es war, ja, mein zweites oder drittes Horrorbuch erst. Dafür fand ich es sehr gut. Und ich denke mal, wenn es jetzt nicht gerade eine Neuner-Reihe ist oder so, dass ich bestimmt noch mal eins lesen werde. Und
Ja, ich
ihr?
glaube auch.
Ja.
Ja, ich kann mich bis auf das Ende, aber rein persönlich, weil ich ihm das nicht gegönnt habe, hat er mich mit dem Buch abgeholt. Ich habe es auch fairerweise gesagt, in, glaube ich, 1,5 Tagen oder 2 Tagen gelesen. Also er hat mich da dran gehalten. Nicht, weil ich spät dran war, sondern
Ausnahmsweise mal nicht genau.
genau, ausnahmsweise war ich früh dran und habe das einfach gern gelesen. Ich wollte einfach wissen, was passiert. Und gerade das Zusammenspiel zwischen Kim und Jericho, das, was Katrin nicht so gut gefallen hat, mir hat das gut gefallen. Da kam für mich dann richtig Stimmung rüber. Also, ich habe das Buch gern gelesen. Kann man, also
Ja.
Mitternachtsmemoiren kann man lesen. Was lesen wir als nächstes, Katrin?
Wir lesen. Haben wir uns ja gerade im Vorfeld mal eben schnell ausgesucht. Der Ausflug, nur einer kehrt zurück von Ulf Quenzler. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, dass mich das irgendwie interessiert hat. Vielleicht bei Instagram, kann sein. Ich weiß es nicht.
Also ich bin sehr gespannt. Ich kenne das Buch nicht. Ich kenne auch den Autor nicht. Wahrscheinlich sage ich hinterher noch 100 Mal, dass er nicht Quenzler heißt, sondern Kenzler oder wie auch immer. Aber den Inhalt finde ich sehr spannend, weil es da um eine Wanderung im Sarek-Nationalpark in Lappland geht. Und da war ich selber schon. Da bin ich mal gespannt, wie er das beschrieben hat. Und hoffentlich finde ich nicht allzu viele Dinger, die überhaupt nicht richtig sind. Aber ich bin gespannt.
Ich war da noch nicht, aber mich interessiert, in dem Klappentext steht drin, wie wie sich hinterher die gegenseitig ein bisschen an die Kehle gehen. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich diese eigentlich freundschaftliche Situation irgendwie auseinanderzieht, wie das gemacht ist.
Ihr werdet es hören und ich werde es lesen. Und du auch.
Genau.
Jetzt gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer hört euch noch unsere anderen Folgen an, wenn euch diese hier gefallen hat. Schreibt uns eure Meinung und folgt uns, wo immer ihr wollt. Und bewertet den Podcast auch bitte. Das ist ganz einfach. Bei Spotify zum Beispiel braucht man einfach kann man die Sterne auswählen oder schreibt uns da eine Bewertung. Ich mache das in letzter Zeit oft und es wird sogar geantwortet. Bei einer Bewertung auf einem politischen Podcast habe ich, glaube ich, schon 300 Reaktionen bekommen. Die mochten meinen Kommentar überhaupt nicht. Und wenn ihr wollt, schreibt uns doch eine Rezension für die Bücher, die ihr von uns lest. Das würde uns sehr freuen, denn Rezensionen sind wichtig für Self-Publisher. Ja, und dann haben wir nicht mehr viel zu sagen, außer die berühmten drei Worte. Tschüss mit Is.
Und ciao mit Kakao.